Das war ohne Glitzer und Konfetti.
Genau. Ja. Und ich glaube, dass das unser Markenkern ist. Mhm. Also Wissen, was Hand und Fuß hat, aber zugänglich ist, und zwar auf verschiedenen Ebenen, finanziell zugänglich, von der inhaltlichen Aufbereitung zugänglich und auch von der Menschlichkeit her zugänglich. Das muss man tatsächlich, glaube ich, so sagen, dass man immer noch nicht nur ein weinendes Auge hat, weil man so viel lernen muss, sondern auch ein lachendes Auge, weil es einfach auch eine schöne Erfahrung sein kann, dieses Lernen.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge von Soziopositiv, dem Hunde-Podcast von Kynologisch. Ich bin die Sonja und heute habe ich für euch den zweiten Teil des Gesprächs mit Nora, Jenny, Marie und Karin, die Kynologisch zusammen gegründet haben und die am 13. April ihren 8. Geburtstag als Unternehmen gefeiert haben. Im ersten Teil des Interviews vor 2 Wochen haben wir ja schon über die Gründungsgeschichte gesprochen und welche Herausforderungen die 4 dabei hatten. Also hört da unbedingt nochmal rein, wenn ihr die Folge verpasst habt, denn es lohnt sich total und es gibt ganz schöne Geschichten und Anekdoten darin. Und nun steigen wir direkt ein in das Gespräch mit einem ganz fabelhaften kleinen Spiel, in dem wir die 4 alle nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen werden, bevor es dann auch wieder fachlicher wird. Und damit ganz viel Spaß bei Teil 2.
Ja, verrückt, eine riesige Gründungsgeschichte, total spannend, da ein bisschen was von euch zu hören, wie das so war. Ich habe jetzt noch was Lustiges für euch vorbereitet und zwar werden wir ein kleines Spiel machen, so ähnlich. Es heißt, wer hat's gesagt? Und ich habe ein paar echte Knaller rausgesucht, die ihr alle auch, also ne, ihr habt es alle wirklich gesagt. Also es ist jetzt hier keine Fallen oder so drin, es wurde alles wirklich gesagt und ihr dürft jetzt gleich...
Sonja hat so Spaß an diesem Spiel, ja. Ich kann es jetzt schon hören, ey.
Es gibt auch Belege, ich habe rausgeschrieben, ich kann es euch schicken, kein Problem.
Natürlich.
Und jedenfalls werde ich jetzt hier diese Zitate euch sagen und ihr dürft diskutieren, wer das gesagt hat. Wenn ihr euch selber erkennt darin, dann tut so, als wüsstet ihr es nicht, also lasst die ein bisschen zappeln alle, das wird gut, das wird Spaß machen. Seid ihr bereit für das erste Zitat?
Ja, voll, Sonja.
Voll? Alles klar. Ich muss es jetzt auch so ein bisschen performen, weil die sind auch, manche sind nicht so kurz. Ich muss jetzt hier ne, ein bisschen in meine Rolle reinschlüpfen. Also, erstes Zitat. Das sind alles echt große Schlagworte, ist aber auch ein bisschen wie Gulaschsuppe. Keiner weiß, was damit gemeint ist und jeder hat ein anderes Rezept dafür.
Karen.
Das ist doch ein Karen-Beispiel.
Nein, das ist ein ganz klares Noras-Beispiel. Es geht um Essen.
Ich würde nie über Gulaschsuppe reden. Das ist so ein Karrengleichnis.
Glaube ich auch.
Ich löse auf, es war Jenny.
Ich habe es gerade noch vermutet, weil Jenny die Klappe gehalten hat.
Ja. Ich habe auch gerade angefangen nachzudenken und dachte, das könnte auch Jenny sein.
Ja, es ist
in Kommunikation.
In welchem Kontext hast du denn bitte über Gulaschsuppe geredet?
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich vermute, wenn es darum geht, wenn irgendwelche großen Diagnosen oder Konzepte oder so einfach um sich geworfen werden, ohne dass die Leute einmal erklären, was damit eigentlich konkret gemeint ist. Und dann weiß am Ende niemand, worum es eigentlich tatsächlich geht.
Ja, es war beim Kennenlernen tatsächlich, bei meinem Kennenlernen bei euch. Da hast du das rausgehauen. So, nächstes. Hundetrainerinnen sind auch nur Hundehalterinnen. Nur bei Marie bin ich mir da nicht so sicher.
Das war Nora.
Glaube ich auch.
Karen?
Ich überlege gerade, ob ich sowas gesagt haben könnte.
Aber es war Karen, richtig.
Ja?
Es hat Karen
Wie
gesagt.
Darf ich das denn bitte verstehen?
Und du, so krass, du kannst morgens um 6 vorm ersten Kaffee konsequent sein. Das 2 Dinge, die dir wichtig sind. Und trinkst noch nicht mal so viel Kaffee, wenn überhaupt.
Mittlerweile schon.
Sie ist als Kompliment, Marie. Ich glaube, es war sehr positiv gemeint.
Bewundernd.
Ja, genau. Weiter geht's. Nächstes Zitat. Ich muss wieder in meine Rolle schlüpfen. Der Videodateiname ist Wichser. Und außer deiner Neigung zum Pöbeln sieht man noch 2 Dinge. Wie du dich bei mir über meinen Hund beschwerst und ihn dabei trotzdem super im Blick behältst.
So Worte sagt nur Nora bei uns.
Das war ich nicht. Das muss Marie gewesen sein.
Nein.
Ich habe das gesagt. Also es ist nicht ganz falsch.
Ich glaube auch Nora ist die am meisten über Dateinamen spricht.
Aha.
Ja.
Aha.
Ja, das ist doch das ist auch die beste Erklärung.
Nora ist auch die, die uns alle gezwungen hat, für immer Dateien richtig zu benennen.
Ah,
das daher. Ist wahr. Warte, löse mal kurz auf, bitte.
Die Auflösung ist, es war auch Karen. Es war Karen im Leinenführigkeits-Online-Kurs mit Franzi.
Als ich mit Franzi
ja, genau.
Rede.
Und Franzi hat über deinen Hund irgendwie was gesagt und dann hast du hier...
Niemand hat sie so bezeichnet.
Ja, genau. Und sie war so, so unglücklich, wie niemand da mitgemacht hat, ja.
Die Sache ist aber, und das kann man um die hier die Schuldzuweisung, die ist berechtigt. Es hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich Karen so abgestumpft hatte, dass sie nicht jedes Mal, wenn ich mit meinen Kraftausdrücken um mich gehauen habe, nicht also wirklich puterrot geworden bin. Ich habe Karen am Anfang damit wirklich gestresst.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit versucht zu performen, um nicht aufzufallen, dass ich keinen Doktortitel habe und nicht krass im Berufsleben stehe und trotzdem mitspielen darf. Und dann machst du solche Sachen. Wie soll ich denn dann noch extrem professionell dabei sein?
Ja. Ah, da sind ja krasse Dynamiken hier bei euch gewesen. Ich sehe schon. Ah, verrückt. Ich habe noch 2 mehr. Das nächste ist, ich tendiere dazu, eine furchtbare Rumkorrigiererin zu sein und Leute damit in den Wahnsinn zu treiben.
Das war aber Nora.
Was sagen die anderen?
Also ich schwanke zwischen Nora und Marie.
Ja, ich bin für Marie.
Ich bin für Marie.
Was soll ich das gesagt haben?
Ich?
Ja.
Ich löse auf, es war Nora tatsächlich.
What?
Ja.
Endlich habe ich mal recht.
Ja.
Ist gut.
Ja,
entweder wir haben uns
Nora.
Gegenseitig durch die Jahre haben wir uns schon so angeglichen, dass wir uns nicht mehr auseinanderhalten
können. Uns nicht mehr. Ja,
oder ich weiß auch nicht, was die.
Sehr gut. Und das letzte ist eigentlich ein ganz schönes. Hundetraining ist so einfach. Sag, was du willst und was du nicht willst. Fertig.
Das ist doch eine Marie-Philosophie.
Marie oder Karen?
Ich bin für Marie.
Das war Marie, genau.
Das war im Privaten, beim Stammtisch.
Beim Stammtisch, ja. Da habe ich die ganze Zeit heimlich Notizen gemacht, Marie. Ah, sehr gut. Ach, großartig. Das hat wunderbar funktioniert, dieses Spiel. Ich bin hochzufrieden. Sehr gut.
Hat großen Spaß gemacht.
Ja, sehr schön.
Das war lustig. Das war echt lustig.
Genau, das war ein super lustiges Spiel. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Da haben wir nochmal viel über euch gelernt. Und jetzt würde ich gerne noch euch individuell ein paar Sachen fragen. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne wissen möchte. Und Karen, die erste Frage geht an dich. Du kommst ja aus der Pädagogik und beschäftigst dich viel damit, wie Menschen lernen. Und du hast auch die Prüfung entwickelt für kynologisch. Wie bist du da rangegangen? Du hast vorhin schon kurz erwähnt, dass das ja nochmal so eine ganz eigene Mammutaufgabe ist. Und was war dir da wichtig? Wie bist du da rangegangen?
Also ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir kynologisch gegründet haben, viel gearbeitet im Bereich der Fort-, Weit- und Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, also von Erzieherinnen und Erziehern, aber auch unter anderem in der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Die meisten kennen das unter dem Begriff Tagesmutter. Das kam mir also sehr entgegen, dass ich da aus so einer pädagogischen Richtung schon mal mit gerade sehr in der Materie gesteckt habe. Aber als es dann ernst wurde, neige ich immer dazu zu sagen, alles klar, ich kann jetzt was, aber es gibt ja noch mehr. Also habe ich noch mal ins Feld geguckt und so ein paar fette Kompendien über Kompetenzorientierung und Kompetenzbegriffe gekauft und durchgelesen, und um zu gucken, welcher passt eigentlich für uns und für unsere Idee der Professionalisierung des Berufs am besten. Habe das abgeglichen mit den Empfehlungen des BMEL, also des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Nora und ich haben da auch ganz viel zusammengearbeitet, um zu gucken, was wird in der Hundeszene verlangt, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, Kompetenz festzustellen. Und das habe ich dann alles aufbereitet, bewertet, inwieweit das nutzbar ist für uns, die einen Beruf, den es ja so, naja, als Qualifizierung gibt, aber nicht als eigenständigen, staatlich anerkannten Beruf. Und dann haben wir daraus Prüfungsschemata entwickelt, haben damit Testläufe gemacht, mehrere, haben die evaluiert, haben daraus gelernt, haben neue entwickelt, haben die nächsten Testläufe gemacht. Und so ist es irgendwie zum ersten Bogen gekommen. Und seitdem haben wir auch ziemlich viel dazugelernt und ziemlich viele Veränderungen vorgenommen.
Was zum Beispiel? Was hat sich heute verändert?
Wenn ich so, also wir diese Grundstruktur mit dem Schreiben der eigenen Fallbeschreibung, dem Vorstellen der Fallbeispiele ist da geblieben, aber wir haben an den trennscharfen Fragenkategorien einfach nochmal gearbeitet.
Wir haben die Theorie von der Praxis gesplittet und solche Sachen.
Ja, Theorie und Praxis waren ganz am Anfang eine Prüfung, das haben wir irgendwann aufgehoben, weil wir einfach so in der Evaluation festgestellt haben, es entspricht nicht unserem Qualitätsanspruch zu sagen, jemand kriegt von uns ein Abschlusszertifikat, wenn man total gut in der Theorie ist, aber richtig schlecht in der Praxis. Mhm. Oder andersrum. Damit konnte man sich am Anfang noch retten, dann hatte man keine gute Prüfung, aber ist irgendwie qua Rechenschema durchgekommen. Das geht heute nicht mehr. Mhm.
Wir sind in der Theorie viel mehr von den Faktenfragen zu den Anwendungssachen.
Also wir sind noch viel stärker von der reinen Wissensabfrage hin wirklich zur Überprüfung von Anwendungs- und Analysefähigkeiten und dabei aber gleichzeitig doch dem Wissen von Fachlichkeit gekommen. Mhm. Wir haben inzwischen, die Prüfung ist inzwischen begleitet von einer Amtsveterinärin, dazu kann Nora auch noch mal mehr sagen, was natürlich auch noch mal eine Außenperspektive reinbringt, was uns auch noch mal mit dem Schema weitergebracht hat. Aber ich finde, inzwischen haben wir wirklich einen Punkt, wo wir sagen können, wir haben ein genaues, wir haben eine anspruchsvolle Prüfung, die sehr fair ist und die ein gutes Spektrum abbildet, die Leute auch abzufangen in ihrer Unterschiedlichkeit. Also wir haben ja auch ganz viel Unterschiedlichkeit, was zum Beispiel Bildungsabschlüsse angeht, was Umgang mit Fachsprache und so angeht. Und uns war immer wichtig, wenn du eine hohe Fachlichkeit besitzt, aber eine geringe Fähigkeit in der Performance, also zum Beispiel im Aussprechen von Fachbegriffen, dann machst du bei uns keine Prüfung mit einem Sternchen mehr. Mhm. Aber das ist eine solide Leistung und mit einer soliden Leistung solltest du immer noch bestehen können. Und das bildet das Prüfungsschema und die Prüfung ab. Natürlich, wir sind ein sehr wissenschaftlich orientiertes Unternehmen und wir mögen Menschen, die auch in der Lage sind, sich entsprechend auszudrücken und möchten das auch in unserer Prüfung honorieren. Aber das darf nicht die einzige Messlatte sein, um durch so eine Abschlussprüfung zu kommen.
Und es ist ja auch mehr, es ist ja sozusagen, Sprache ist ja nicht nur was, wo wir, das haben ja, es gibt sozusagen Wissenschaftlichkeit und es gibt Sprache. Und wenn man sagt, irgendwie eine Hundetrainerin oder ein Hundetrainer muss ja in der Lage sein, zu formulieren, auszusprechen, was er oder sie da tut, muss das dem Kunden, der Kundin vermitteln können. Dann ist Sprache ein ganz zentrales, Kommunikation, ganz zentrales Element. Und all diese, ne, das, und das war wirklich und ist immer noch Feinschliff. Wie bildet man das, solche Faktoren, die eigentlich unterschwellig laufen, in der Bewertung von Prüfungsantworten ab? Das ist wirklich.
Und krass. Das sind ja zwei Sprachebenen, die geprüft werden. Einmal kann ich mich verbal auf eine Kundin und einen Kunden einstellen. Da brauche ich eine ganz andere Sprachebene, als kann ich in einen fachlichen Austausch treten in der Fachsprache. Und in der theoretischen Prüfung prüfen wir natürlich auch, ob du in der Lage bist, in einen fachlichen Austausch zu treten. Während in der praktischen Prüfung bewertet wird, ob du dich sprachlich auf die Kundin oder auf den Kunden einstellen kannst. Und das sind einfach zwei verschiedene Sprachebenen. Und ganz oft kommt dieses Argument zu sagen, ja, aber so würde ich doch niemand mit Kundinnen und Kunden reden. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich rede auch nicht so mit meinen Kundinnen und Kunden. Mhm. Also manchmal, wenn die extrem fachlich auch gebildet sind, kann man da auch mal ein bisschen Fachlichkeit, also Fachsprache auspacken. Fachlichkeit sollte man immer auspacken.
Ja.
Aber es sind ja einfach, wenn wir davon ausgehen, dass Hundetraining ein professionelles Handeln ist, dann sollten wir auch die Sprache dieses Feldes sprechen.
Na, und ich finde das auch ganz zentral, ne? Also Fachsprache ist kein nice to have oder keine Kühe, sondern wir erleben das ja immer wieder, wenn man sich die Debatten anguckt, da sind wir wieder beim Thema Gulaschsuppe, dass eigentlich nie wirklich definiert wird, worüber reden wir denn eigentlich gerade und was bedeutet es? Mhm. Also Thema Strafe ist so ein Klassiker, wo schnell die Gemüter dran hochgehen, während die einen eigentlich eine biologische Definition von Sprache benutzen, sind die anderen in einer moralischen Bewertung des Begriffs. Und also ne, da ist eine klare Fachsprache mit klar definierten Begriffen eben einfach zentral, damit man überhaupt in einen Austausch und in ein Verständnis kommt. Insofern ist das nicht, ich sag mal, eine Vorliebe für Fachsprache, weil es halt irgendwie hübsch klingt, sondern weil es tatsächlich ohne nicht geht, wenn wir uns als Berufsstand weiterentwickeln und in den Austausch gehen wollen.
Was aber super spannend ist, und das ist der Bereich, wo ich immer sehe, wo das Ganze Grenzen hat. Als Karin mit dieser ganzen Konzeption angefangen hat, habe ich noch gedacht, was macht die denn da? Wieso können wir denn nicht einfach hier so ein Fachgespräch machen? Alle stellen dem armen Prüfling lustige Fragen, alle nicken irgendwie verständnisvoll und am Ende geben wir ihm eine Note. Und dann kam Karin um die Ecke mit diesem Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Kram. Und ich dachte so, was? Genau, Marie auch. Ich weiß noch, wir haben doch gelästert und haben doch gesagt, was macht die denn da? So. Und was ich jetzt immer wieder erlebe, gerade wenn ich in den Austausch trete, auch mit Behörden, oder ne, wenn es in andere Bereiche geht, wo eine pädagogische Expertise fehlt und wo Dinge organisiert oder Standards gesetzt werden, ohne dass dieses Fachwissen dahinter ist, dann erleben wir häufig, dass zum Beispiel irgendwer sagt, naja, aber wenn ihr in so einer Prüfung nur, ist jetzt ein Beispiel, ne, aber nur 4 Fragen stellt, das ist doch super easy. 4 Fragen kann ja jeder beantworten. Mhm. Was den Leuten nicht bewusst ist, ist, dass die armen Kühlos, sorry Sonja, keine Ahnung haben, aus welchem Bereich die Fragen sind und was für Fragen das sind, weil die Fragen jedes Mal neu erstellt werden, jedes Mal randomisiert zusammengewürfelt werden und ein eigenes Antwortraster haben. Wir wissen nicht, welche Fragen wir stellen werden, wenn wir in die Prüfung gehen. Und mir ist erst viel später klar geworden, wie hochkomplex das ist. Dadurch, dass wir nicht sagen, du musst folgende Folien und folgende Inhalte lernen, sondern was wir lehren, kann in der Prüfung drankommen. Das macht, dass euch als Kühlos nichts anderes übrig bleibt, als so viel wie möglich nicht nur zu wissen, also nicht nur ins Kurzzeitgedächtnis zu klöppeln, weil es zu viel, sondern auch zu verstehen, was ihr gelernt habt und es dann anwenden zu können.
Ja, und Querverbindungen ziehen zu können.
Und Querverbindung und Fachsprache und allem. Und das ist eine viel komplexere und viel herausforderndere und fairere Art und Weise zu prüfen auf Kompetenzen, als das so eine reine Wissensabfrage je sein kann. Je.
Also bei uns in der Prüfung kommt man nicht mit Karteikartenlernen durch.
Ja, ja.
Sonja bereut, dass sie so große Fragen gestellt hat.
Ja. Ja. Ich muss unbedingt Karin bekommen für eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema, ja. Genau.
Aber die antwortet ihr immer nicht auf ihre Mails, weil sie keine Kinderbetreuung hat.
Sehr gut. Marie, du kommst ja aus der Wissenschaft und bist die wissenschaftliche Leiterin von Kynologisch. Wie macht man so generell eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung für Leute, die ja zum größten Teil jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben und Hundetrainer oder Hundetrainerin werden wollen, aber jetzt eben nicht so tief in der Wissenschaft stecken?
Tja, also das musste ich, glaube ich, in der Zeit auch erst lernen. Also ja. Ich war ja tatsächlich, als ich zum ersten Kennenlernen kam, kam ich direkt aus der Wissenschaft. Ich glaube, da habe ich sogar noch am MPI gearbeitet.
Mhm. Ja, ich glaube auch.
Und hatte mit der Hundeszene noch nie was zu tun. Mhm. Also ich kannte weder irgendwie die gängigen Leute, die da so vertreten sind, noch wie man sich da verhält.
Ja. Hat auch gleich zu witzigen Anekdoten geführt.
Die wir unbedingt hören wollen.
Ja, erzähl ich doch weiß nicht, was sie meint. Nee.
Und ich glaube, Wissenschaftskommunikation musste ich selber erst lernen. Also das habe ich tatsächlich erstmal ja über eine andere Schiene auch gemacht, also über meinen Blog. Da war es insofern noch einfacher, da es da immer um einzelne Studien ging, wo ich mich gut vorbereiten konnte und so. Und das tatsächlich in Lehre zu packen, musste ich persönlich extrem lernen. Und da kam mir natürlich auch das Wissen von Karin und Jenny mit zu Hilfe sozusagen über die Jahre, wo ich mir dann da Sachen mit abgeguckt habe und so. Also Kompetenzen angeeignet habe, die ich einfach zu Beginn noch nicht hatte. Und wo ich dann gelernt habe, okay, es ist, man muss halt irgendwie eine Balance finden zwischen wissenschaftlicher Korrektheit und trotzdem verständlich für das Gegenüber. Das ist halt wichtig. Und mir ist extrem wichtig, dass es noch so wissenschaftlich genau geht wie möglich, sozusagen. Aber trotzdem so, dass ich hoffe, dass die Menschen es verstehen. Und das ist wirklich, also diese Balance da irgendwie finden und sich da einfinden, okay, wie tief kannst du da jetzt gehen, damit dir alle noch folgen können? Und welche Details kannst du jetzt weglassen, damit trotzdem noch irgendwie der Inhalt nicht verzerrt wird? Irgendwie.
Ja, ja.
Und jetzt muss ich unbedingt ich muss unbedingt erzählen von der ersten Veranstaltung, dem ersten Kennenlernen da oben im Norden. Und in den Naturwissenschaften ist es ganz häufig so, und gerade in biologischen Wissenschaften, dass Vorträge, die sind gut durchgetaktet und die sind, du gibst einfach Fakten wieder. Und du, das ist auch relativ wertfrei. Das ist, Vorträge sind nicht emotionalisiert. Sowas macht man nicht. Man muss das Publikum nicht mitreißen, sondern man teilt wissenschaftliche Ergebnisse mit. Marie hat schon damals den gleichen Vortrag gehalten, wie sie das heute beim Kennenlernen tut, über Bindung und Beziehung mit Hunden. Und ich weiß nicht,
also sondern, inhaltlich etwas abgeändert
wurde. Genau. Ja. Inhaltlich ist es ein bisschen anders geworden. Auch schon zwischen der ersten Kennenlernveranstaltung und der zweiten, weil du erinnerst dich, Sonja, vielleicht an den Teil, wo es darum geht, um das Babyäffchen, was an dieser Kunstmutter sich entscheiden muss zwischen Fell und Futter.
Ja.
Was echt, also fies ist, ne? Es sind einfach fiese, alte Forschungs- oder Experimente, die einfach zu anderen Zeiten noch so gemacht werden konnten. Ja. Und bei der ersten Kennenlernen war es so, dass Marie diese, das, da gibt es eine Doku zu, wo aus dieser Filmausschnitt raus ist, mit hochemotionaler Musik im Hintergrund. Mhm. Und Marie hatte das rausgesucht, weil unter Wissenschaftlern die Musik blendet man aus. Ne? Es geht letztendlich darum zu sehen, aha, wie verhält sich das Babyäffchen da? Und dieser Raum, ich saß hinten in dem Raum und es war wie so ein Temperatursturz. Oh. Als dieses Babyäffchen und dann die emotionalisierte Musik und allen entglitten die Gesichter und von wir sitzen hier und machen jetzt eine Hundetrainerausbildung zu, oh mein Gott, das arme Babyäffchen. Und ich saß hier dran, so abbrechen, abbrechen. Und wir haben förmlich danach so, Marie, das war ein sehr toller Vortrag, tausch das Video aus, sofort, ja. Tonspur raus. Weil das war einfach too much für ein Publikum, was mit einer ganz anderen Setting irgendwie an Wissenschaften rangeht und Wissenschaft ganz anders aufnimmt. Völlig zu Recht, ne? So, das war schon sehr krass.
Das ist doch tatsächlich auch noch ein Punkt, den ich ab und zu mal, wenn ich im Webinar über alte Versuche spreche oder so, wo ich mir dann immer noch mal selber sagen muss, oh, ich muss jetzt noch erwähnen, dass ich das natürlich nicht gut finde, obwohl ich das so neutral erzähle, weil das für mich zwei verschiedene Ebenen sind. Ne? Also diese Experimente gab es halt und die waren aus wissenschaftlicher Sicht auch wichtig und ethisch, keine Frage, sind die nicht schön. Und da muss ich mich selber immer erstmal erinnern, dass das für mich total selbstverständlich ist, aber dass die Leute, die mir zuhören, das ja nicht wissen, dass ich das natürlich ethisch nicht vertretbar finde.
Ja.
genau, da muss also ich mich dann auch selber mich, noch mal dazu.
Bei uns hast du es sehr gut eingeordnet in unserem Vortrag. Also ich hatte das nicht negativ in Erinnerung. Aber ja, es war ziemlich brutal, der Versuch auf jeden Fall. Das macht was mit einem, ja. Wenn man sich jetzt so in der Hundeszene umguckt, da sagen ja eigentlich alle von sich irgendwie, dass sie wissenschaftlich fundiert und auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten. Was bedeutet das für euch bei Kynologisch?
Also da kann ich ja jetzt erstmal nur für mich sprechen, weil ich gehe davon aus, dass die anderen das auch mittragen, aber ich würde jetzt trotzdem nur für mich sprechen. Also bei mir ist es schon so, dass ich meine Vorträge auch regelmäßig nochmal überarbeite und neuere Studien, die da auch jeweils zu der Thematik rauskommen und mir bekannt sind, da noch mit einarbeite und Sachen vielleicht dann nochmal aus einer anderen Perspektive umschreibe, wie sagt man das bei einer Präsentation, umarbeite,
erweitern,
umformuliere. Genau. Weil Wissenschaft ja nichts Statisches ist, sondern das entwickelt sich ja weiter und wenn man neuere Erkenntnisse hat, gibt es da halt neuere Perspektiven. Und das versuche ich schon auch in den Vorträgen abzubilden. Und ich gehe davon aus, dass das bei meinen Kolleginnen und Kolleginnen ähnlich ist.
Ich nicht. Ich halte es für hochproblematisch, dass nee, das stimmt so nicht. Ich halte es nicht für hochproblematisch. Aber ich sehe immer wieder, dass das Grundverständnis darüber, was eigentlich wissenschaftlich fundiert ist und was wissenschaftliche Fakten sind, ganz häufig falsch ausgelegt wird. Mhm. Und ganz häufig werden Studien, die irgendwo veröffentlicht werden, die werden so genommen, wie sie sind oder so, wie sie von Journalisten irgendwie dann einfach, so ähnlich wie es Marie eben auch erzählt hat, für ein Nicht-Fachpublikum aufbereitet werden, werden so genommen, wie sie sind, und es wird mit Wissenschaft in Verbindung gebracht, ohne dass das große Bild wirklich entweder transparent ist oder nachvollzogen werden kann. Mhm. Und de facto, wenn wir ehrlich sind, ist das ja nicht nur ein Problem irgendwie in der Ausbildung zur Hundetrainerin, sondern das ist ein Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem bei allem, wo es um Fakten geht. Wir erinnern uns an die Geschichte mit Maries Zitat. Also da kannst du ja förmlich überall anwenden. Und deswegen ist es auch hier und auch in diesen Bereichen, ist es ich würde das mit Vorsicht genießen, wenn irgendwer irgendwo sagt, wir arbeiten wissenschaftlich basiert oder eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt. Wenn solche Sprüche kommen, dann werde ich persönlich erstmal sehr vorsichtig.
Mhm. Geht mir ähnlich.
Weil es so ein bisschen auf der Argumentationsebene gebraucht wird, wie auch alle haben gesagt. Na, um sozusagen aus einer Einzelmeinung und einem Einzelfeedback irgendwie was Größeres und Gewichtigeres und Druckvolleres zu machen, wird dann wissenschaftliche Studien haben gezeigt. Ist es genau das Gleiche. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, ist, alle sind der Meinung, dass. Ja. Das ist ja synonym in der Argumentation, wenn man seine eigene Meinung durchsetzen will. Und das deswegen, also mit der Formulierung bin ich schon echt sehr vorsichtig.
Mhm. Ja. Wir wechseln in das Thema der Unternehmenskommunikation. Das ist dein Bereich, Jenny. Wofür steht die Marke Kynologisch und wie hast du sie aufgebaut damals?
Also ich würde mir natürlich gerne die Lorbeeren nehmen zu sagen, ich habe die Marke Kynologisch entwickelt und ausgearbeitet, war aber nicht so. Also wir erinnern uns an den ersten Teil des Podcasts, wo wir erzählt haben, in welchem unglaublichen Chaos und in welcher unglaublichen Naivität wir dieses ganze Unternehmen gestartet haben. Und insofern war mein Beitrag zum Streamlinen der Marke eigentlich eher so ein begleitender, strukturierender. Mhm. Wir sind da relativ unstrukturiert reingegangen, auch ohne uns vorher groß Gedanken zu machen, wofür stehen wir eigentlich, was ist der Markenkern, was ist der Businessplan, sondern das passierte dann so peu à peu danach. Und dann war der Markenbildungsprozess einer, wo wir uns dann auch externe Hilfe geholt haben für die visuelle Gestaltung. Mhm. Also dieses Logo, was wir jetzt haben, mit dem so ein bisschen windhundartig aussehenden Hund mit einer Spielaufforderung, ist eins, wo wir uns einen Grafikdesigner dazu geholt haben. Und der Markenkern von Kynologisch, den gebe ich jetzt hoffentlich richtig wieder, ohne dass mir die Kolleginnen gleich aufs Dach steigen, ist eigentlich, wir haben da damals bei diesem Prozess, wo es darum ging, was soll denn dieses Logo überhaupt ausdrücken, wofür stehen wir denn, was wollen wir denn auf jeden Fall rüberbringen, sind wir immer wieder auf diesen Punkt gekommen zu sagen, ja, Wissenschaftlichkeit natürlich, also es muss Hand und Fuß haben, was wir tun. Wir dürfen nicht in Bereiche kommen, wo es irgendwie pseudowissenschaftlich oder Meinungsvermittlung wird, aber uns ist auch eine gewisse Leichtigkeit und Zugänglichkeit wichtig. Und Zugänglichkeit darüber, dass es eben nicht, oder ich fange nochmal neu an. Manchmal gibt es Tendenzen, das mag sich inzwischen auch geändert haben, aber als ich damals noch in der Phase war, wo ich in der Ausbildung war, und man beobachtet das jetzt zum Teil vor allem in Social Media auch, dass es so Tendenzen gibt mitunter, dass Wissen vermittelt wird auf eine Art und Weise, als ob es irgendwie Geheimwissen wäre oder ganz schwierig zugänglich und nur bestimmten Menschen, die bestimmte Dinge verstanden haben, sind in der Lage, dieses Wissen sich zu erschließen. Mhm. Und uns ist halt sehr, sehr wichtig, Wissen zugänglich, Wissen transparent und ich sag mal auch verdaulich zu machen. Wir hatten irgendwann mal eine Teilnehmerin, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, die sagte, ja, irgendwie erst beim Kennenlernen dachte ich so, Entschuldigung, ich dachte beim Kennenlernen, das ist irgendwie alles so ein bisschen trocken, was erzählen die denn hier? Und das habe ich ja in anderen Kennenlernveranstaltungen schon viel spannender gehört. Und dann ist mir aber aufgefallen, da ist unglaublich viel Wissen drin und auch nicht weniger als woanders, tendenziell vielleicht sogar mehr, aber dieser Showglitter fehlt irgendwie.
Das war ohne Glitzer und Konfetti.
Ohne
Glitzer und Konfetti.
Ja. Und ich glaube, dass das unser Markenkern ist. Mhm. Also Wissen, was Hand und Fuß hat, aber zugänglich ist, ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen, finanziell zugänglich, von der inhaltlichen Aufbereitung zugänglich und auch von der Menschlichkeit her zugänglich. Deswegen ist uns dieser Aspekt, Thema Vielfalt, Thema Gender, diese ganzen Geschichten, deswegen sind die uns wichtig. Und aber auch, das muss man tatsächlich, glaube ich, so sagen, dass man immer noch nicht nur ein weinendes Auge hat, weil man so viel lernen muss, sondern auch ein lachendes Auge, weil es einfach auch eine schöne Erfahrung sein kann, dieses Lernen.
Ja, ja. Du hast gerade schon angesprochen, ihr äußert ja euch ja auch zu Themen außerhalb der Hundebubble, also euer Post gegen rechts zum Beispiel Anfang des Jahres. Warum ist euch das wichtig? Warum macht ihr das?
Ja, weil ich dieses Framing gar nicht übernehmen wollen würde, dass das Themen außerhalb der Hundebubble sind, sondern die Hundebubble befindet sich innerhalb unserer Gesellschaft und nicht im luftleeren Raum. Das heißt, alles, was wir hier tun, passiert innerhalb von Rahmenbedingungen, die auf eine bestimmte Art und Weise organisiert sind und die in vielerlei Hinsicht nicht gerecht organisiert sind, die in vielerlei Hinsicht bestimmten Menschengruppen gegenüber auch gewaltvoll organisiert sind. Mhm. Und das heißt, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als da Positionen zu beziehen, entweder indem wir uns nicht dazu äußern, das ist in dem Fall dann auch eine Aussage, oder indem wir halt ganz klar machen, wo da unsere Haltung ist. Und gerade in einer Situation wie der jetzigen, also es, wenn man bestimmten aktivistischen Gruppen zuhört und Menschenrechtsgruppen und so weiter, dann ist die Entwicklung im Moment ja nicht neu,
ja,
sondern seit Jahren, seit Jahrzehnten wird von den Betroffenen davor gewarnt, was jetzt passiert. Aber jetzt ist die, wenn ich so sagen darf, die Kacke halt wirklich am Dampfen. Und wenn du jetzt dieses Posting gegen rechts ansprichst, dann ist das, finde ich, ich hoffe, da kann ich auch für euch sprechen, dann ist das Mindeste, was wir tun können, einmal deutlich zu sagen, da ist unsere Grenze, da verhandeln wir auch nicht drüber. Jeder darf eine Meinung haben, natürlich, aber bestimmte Meinungen übertreten eine Linie, die wir nicht bereit sind zu übertreten.
Ja.
Und das ist einfach eine Frage von, die Menschen, die ins Hundetraining kommen, sind Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Die Menschen, die eine Hundetrainingsausbildung machen, sind Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Und es sind eben nicht nur weiße Männer mit funktionierenden Körpern ohne irgendwelche Gewaltgeschichten oder Migrationsgeschichten oder, sondern es sind extrem vielfältige Menschen. Und dann ist es auch an uns, und das war immer auch unser Anspruch, zu sagen, wie können wir denn deutlich machen, dass diese Vielfalt bei uns nicht nur, ich sag mal, ausgehalten wird, weil das ist sozusagen das Mindestmaß, zu sagen, ihr könnt ja alle kommen und dann müsst ihr halt zusehen, sondern dass wir uns die Mühe machen wollen, diese Vielfalt auch tatsächlich zu ermöglichen. Weil das passiert halt nicht von alleine. Und Zugänge muss man schaffen, wenn sie nicht da sind.
Und ich glaube, es macht halt auch, also was schon auch mit einer Rolle spielt, wir sind die, die wir sind.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist auch so ein bisschen auch mit unserer Gründungsgeschichte und mit den Frauen, die da zusammengekommen sind, schon allein, dass es vier Frauen sind, die da zusammengekommen sind. Ja. Natürlich macht das was mit der Art und Weise, wie man, also mit welchen Erfahrungen und welchen Erlebnissen da jede von uns reingegangen ist, wie sie Karriere wahrgenommen hat, wie sie Alltag und welche Lebensrealitäten dahinter stecken. Ich kann mir überhaupt, also es würde uns in dieser Gesellschaft, in der wir organisiert sind, wenn wir uns da rausnehmen würden, müssten wir uns alle verstellen. Das müssten wir einfach. Wir müssten einen Teil von uns weglassen, der uns wichtig ist, gerade weil wir mit Menschen arbeiten und für Menschen arbeiten. Und das nicht zu sehen und da zu tun, als wären wir davon ausgenommen, als würde uns das nicht betreffen, das wäre falsch. Das wäre einfach nur falsch.
Es ist aber, glaube ich, auch schon noch mehr als das. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Ne? Wir bringen alle Lebenserfahrungen mit. Wir bringen alle bestimmte Brüche und auch unangenehme Erfahrungen mit. Also es ist was Individuelles, Biografisches, was da zusammenkommt. Es ist aber auch ein Teil der Ausbildung, die Karin und ich mitbringen. Und das finde ich ganz spannend, auch weil eben gefragt wurde, was bedeutet denn für euch Wissenschaftlichkeit im Hundetraining? Und wenn im Hundebereich von Wissenschaftlichkeit gesprochen wird, werden eigentlich in der Regel nur die Naturwissenschaften gemeint. Biologie zum Beispiel, vielleicht noch ein bisschen Psychologie. Möglicherweise. Aber auch die Geistes- und Sozialwissenschaften haben, ich sag mal, Brillen oder Perspektiven oder Analyseraster, die im Hundetraining eine Rolle spielen, in der Art und Weise, wie wir Umgang gestalten, in der Art und Weise, wie wir Räume gestalten. Und ich glaube, dass diese Ausbildung, ich bin Politologin, Karen mit ihrer pädagogischen Ausbildung, da geht es immer um Machtfragen und um Fragen von, wie ist Gesellschaft eigentlich organisiert und wie bringt man Menschen dazu, dass sie, ich sag mal, ordentlich miteinander umgehen. Ja. Und das ist was, was wir als Brille und als Perspektive auch mit einbringen. Und ich würde deswegen auch sagen, ne, dieses, was ist eigentlich Wissenschaftlichkeit für euch, ist das was, was damit reinspielt, dass wir die Gesellschaftswissenschaften, die Geisteswissenschaften als Analyseperspektive auch mit draufpacken und gucken, was bedeutet es für die Organisation von Wissensvermittlung und was bedeutet es für die Organisation tatsächlich auch von Hundetraining.
Ja, ja. Super spannend. Wir wechseln zu Nora. Nora, du bist Geschäftsführerin bei Kynologisch und in der ersten Podcast-Folge hast du deine Rolle als Mädchen für alles beschrieben. Und ich wollte dich fragen, wie sich deine Rolle verändert hat. Wie war Mädchen für alles sein früher bei der Gründung und wie ist es heute?
Also ich denke gerade, ich hänge ganz kurz fest, ne, mit dem, was Jenny eben gesagt hat. Und ich weiß, es ist Mädchen für alles, ist schon fast, hat es eine sexistische Komponente?
Ja. Gerade? Ja, ein bisschen.
Ja. Also.
Musst du dir einen neuen Titel überlegen?
Ich muss mir einen neuen Titel überlegen. Mensch für alles. Also, ich glaube, die große, also am Anfang war, das war nicht, also es war nicht immer geil, ne? Es war wirklich so, dass einfach sukzessive klar geworden ist, was alles fehlt und was alles noch gemacht werden muss. Und ich weiß noch, ich habe Tage und Wochen mir hier die Nächte um die Ohren geschlagen, habe bis Mitternacht gearbeitet. Also die ersten Wochen und Monate war es wirklich unglaublich viel lange arbeiten, viel arbeiten, zu jeder Zeit arbeiten, wenn Dinge dringend gebraucht wurden, arbeiten, Texte schreiben, Tabellen machen, Homepage füllen, Gedanken machen, Konzepte, ne, also es war unglaublich viel und es waren Sachen.
Und wenn man mal ehrlich sind, waren das nicht die ersten Wochen und Monate, sondern Jahre.
Nein, also die ersten Wochen und Monate waren schon noch am schlimmsten. Mhm. Ne, und es war sozusagen, dann war weil es da habe ich ja teilweise hier, habe ich ja hier nur auf der Couch gesessen und da war ja auch noch nichts organisiert. Es gab kein Büro, ich hatte keinen Schreibtisch. Alles war irgendwie so ein bisschen, und es war auch viel, ne, also wirklich mit vielen Tränen des Frustes und der Wut und so verbunden. Und immer letztendlich mit dem Ziel, zumindest für mich, das irgendwann wieder reduziert zu bekommen, weil auch klar war, das hält kein normaler Mensch in diesem Format aus. Ich schon gar nicht. Also so. Es war insofern Mensch für alles, weil ich mir unglaublich viel Zeug aneignen musste, den ich nicht konnte. Also irgendwie plötzlich sich mit Webinar-Softwares aussetzen, Software vergleichen, worauf kommt es denn da an, was ist denn eigentlich relevant? Dann musste ich plötzlich mich mit Buchhaltung, ne? Ganz schlimme Nummer. Was ist denn überhaupt ein Eingangsbeleg und was ist ein Ausgangsbeleg und was muss auf einer Rechnung drauf sein? Keine Ahnung. Und das war, glaube ich, das Anstrengendste, dass ich auf so vielen Ebenen mir unglaublich schnell Zeug halbwegs passabel aneignen musste, gerade wenn man dann als Geschäftsführerin ja auch das irgendwie vertreten können muss, kannst du ja nicht einfach dir irgendwas aussuchen und sagen, nach mir die Sintflut, geht nicht. Heute würde ich sagen, verändert hat sich das in der Form, dass ich verstehe nicht alles, aber ich traue mich heute auch ohne Probleme zu sagen, das musst du mir nochmal erklären, das habe ich nicht verstanden. Mm. Und aber auch, und das ist so, es ist so ein bisschen, wenn du einen Hund hast und du erziehst diesen Hund und irgendwann läuft er und es funktioniert und du denkst dir, alles klar, die Nummer ist abgehakt, das kann jetzt weiterlaufen. Und das große Problem ist, dadurch, dass ich den ganzen Tag dabei bin und dass ich so viel von diesen Startprozessen irgendwie angefangen habe, weiß ich natürlich auch viel und es geht unglaublich schnell zu sagen, ich mache das schnell, weil ich weiß ja, wie es geht. Und wenn du das einmal anfängst, dann bist du auf dem sinkenden Schiff des Arbeitsauftrages. Und was ich eigentlich, was so, ich würde sagen, jetzt so die letzten 2 Jahre, mein permanentes Ziel ist, mich darauf zu fokussieren, die großen Ziele, die Fernziele im Blick zu behalten, die strategischen Gespräche zu führen, das Netzwerk zu pflegen und nicht mehr die Excel-Tabelle hübsch zu formatieren.
Ja.
Na, so, also diese, das sind alles mega wichtige Aufgaben, aber wenn ich die alle selbst mache, dann reicht die Zeit vorne und hinten nicht. Dieses Biest unter Kontrolle zu behalten und ne, verbindlich und konsequent daran zu arbeiten, das ist die große Herausforderung.
Ja.
So.
Ja.
Aber es ist auch eine coole Herausforderung.
Wie ist Kynologisch denn als Unternehmen und als Team gewachsen über die letzten Jahre? Das hat da doch bestimmt auch super viel mit reingespielt.
Wir haben ja irgendwie am Anfang gesagt, wir machen irgendwie 2 Gruppen. Und jetzt, guck mal, dieses Jahr starten wir alleine 6 Gruppen im Hundetraining. Als Unternehmen gewachsen ist es ist wirklich, und das flasht uns, glaube ich, auch alle immer wieder, wenn wir so Teammeetings haben. Jetzt guck mal, ich habe jetzt gerade 3 Leute eingearbeitet.
Mhm.
Ja, und das ist irgendwie schon so, wir waren irgendwann an dem Punkt, ich weiß noch, irgendwann waren wir an dem Punkt, wo ich so Kontostand mitgeteilt habe, wir so, krass, wir haben voll Geld auf dem Konto.
Ja.
So von dahin zu, das hat sich auch wieder geändert übrigens, keine Sorge, aber hinzu, Gott, wir stellen jetzt Leute ein, ne, so, was ja alles nur funktioniert, und das ist ja so ein großer, das ist ja das, was irgendwie auch so ein bisschen abstrakt ist, das, was wir abliefern, wir wollen, dass das gut ist. Wir wollen, und da werden wir nie hinkommen. Wir werden in dem Format, werden wir nie rentabel sein, wenn man so möchte, weil wir viel zu gerne an dem, was wir tun, permanent rumfrickeln.
Mhm.
Viel zu gerne. Das heißt, wir ändern immer wieder was. Und jedes Mal, wenn wir was ändern, hat es immer einen Kaskadeneffekt. Weil wenn Karen auch nur an den Prüfungsbögen irgendwo eine neue Struktur einfügt, hat es nach vorne raus immer Auswirkungen. Wenn wir irgendwo eine neue Webinar starten, weil wir sagen, das Thema ist super wichtig, dann hat es einen Kaskadeneffekt auf die Lehrinhalte, auf das, was wir insgesamt anbieten, wie die Kylos ihr Wissen, was bei denen ankommt, wie sie das verarbeiten, wie sie das in den Anwendungs- und Analysebereich bringen. Überall hat es Rieseneffekte. Und natürlich hätten wir uns vielleicht nach Jahr 2018, wenn wir die Pandemie komplett ausblenden, hätten wir uns auf dem, was wir haben, ausruhen können, hätten sagen können, viel Spaß, ne? Hier so läuft das bei uns. Das wäre krass langweilig gewesen. So. Und stattdessen mit all diesen Änderungen und all diesen, es gibt noch so viel zu tun und es gibt noch so viele coole Projekte und Stellschräubchen, die man anfassen kann. Das macht ganz viel mit, wie dieses Unternehmen gewachsen ist, nicht im Sinne oder sich es gewachsen ist, aber auch sich wirklich verändert hat in sich selbst als Unternehmen, als tatsächliches Unternehmen, weg von 4 Personen kommen zusammen und machen lustig ein bisschen Lehre.
Ja,
so.
Sehr gut. Super spannend. Wir machen jetzt noch die Buzzwords. Ihr kennt die Kategorie schon. Ich habe für jede von euch ein Wort mitgebracht und möchte wissen, ob ihr jeweils soziopositiv oder sozionegativ reagieren würdet auf dieses jeweilige Wort. Und bin sehr gespannt, was ihr antworten werdet. Jenny, du bist als erstes dran. Bist du bereit?
Oh, warte. Ja.
Ja.
Okay.
Dein Buzzword, Jenny, ist gendern.
Soziopositiv. Finde ich gut. Soll ich das noch erklären?
Ja, sicher. Entschuldige mal bitte.
Naja, also gut, ich hätte mich ein bisschen, ich muss mich kurz sammeln. Ich finde das so naheliegend, dass es soziopositiv ist, dass ich gar nicht groß weiß, wie ich das erklären soll. Also Gendern ist ja nach wie vor für manche Menschen ein bisschen ein rotes Tuch. Einmal das Gendern im geschriebenen Wort, aber ich glaube fast schon vor allem auch das Gendern im gesprochenen Wort. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit und auch fürs Team ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir probieren, eine inklusive Sprache zu benutzen. Also die Menschen zu versprachlichen und die Menschen anzusprechen, die auch tatsächlich gemeint sind. Und das bedeutet eben, dass wir dieses Gender-Sternchen, den Asterisken, benutzen. Mhm. Und zwar nicht nur, um Männer und Frauen mitzumeinen, sondern um einfach auszudrücken, es gibt ein Spektrum an Menschen und wir möchten euch alle mit ansprechen und nicht nur im generischen Maskulinum mit meinen. Mhm. Und ich habe auch deswegen eine soziopositive Reaktion darauf, weil ich mich noch sehr gut erinnere, dass das nicht einfach bei kynologisch eingesetzt und durchgesetzt wurde, sondern dass es auch da Diskussionen gab zwischen uns. Und dann haben die Naturwissenschaftlerinnen gesagt, ja, aber wie ist denn da überhaupt die Studienlage?
Das stimmt. So.
Und dann haben wir uns darüber unterhalten und sind in diesem demokratischen Prozess eben dazu gekommen, dass das für uns durchaus Sinn macht.
Es ist ja nicht nur so, also zumindest in meinem Fall, ich komme ganz klar aus einer Generation, wo diese Debatte auch rund um, wen sprechen wir eigentlich an und was macht eigentlich das generische Maskulinum und wer ist damit gemeint und wer nicht, die ist nicht geführt worden. Und ich habe mich wirklich da einarbeiten müssen und ich habe da auch Widerstände gehabt, sage ich ganz klar. So, war wirklich eine Sache, wo ich dachte, oh echt, jetzt muss ich mich damit auch noch befassen, so ungefähr, ne, mhm. Muss das auch noch sein? Es gibt zwei Sachen, die mir daran heute, warum mir das so wichtig ist. Erstens, weil ich sehe, wie viel Macht Sprache eigentlich hat. Und das habe ich lernen müssen durch das Gendern bei kynologisch, dass ich inzwischen, wenn irgendwo das generische Maskulinum verwendet wird, ich mich nicht mehr angesprochen fühle.
Ja.
Also es ist für mich so, dass ich das denke, warte, ich bin kein Biologe, ich bin Biologin, bin ich jetzt mitgemeint? Das ist jetzt ein bewusster Prozess, der jetzt bei mir abläuft, weil ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auseinandersetzen musste, weil wir uns direkt demokratisch dafür entschieden haben, das Thema aufzugreifen. Das heißt, da gibt es Muster, die unbewusst passieren und die destruktiv sind.
Eine Sache noch zu diesem, und dann halte ich Klappe, versprochen, aber ich finde das, also mit dem Gendern ist es ja nicht getan, ne? Und ich will auch gar nicht so tun, als ob Gendern sich total organisch von selber ergibt und man nicht manchmal über seine eigene Zunge stolpert. Aber das ist ja genau der Punkt. Der Punkt ist ja, dass der Status quo in der Gesellschaft ein Status quo ist, der für bestimmte Menschen super bequem ist und der für andere Menschen mit bestimmten Hürden einhergeht. Und das werden wir nicht wegkriegen, ohne Anstrengung. Aber ich finde diese Anstrengung gerechtfertigt, vor allem, wenn man sich anguckt, in welcher Relation das steht zu den tatsächlichen Einschränkungen in Zugängen, in Lebensqualität, in Chancen, in Gewaltfreiheit, die für bestimmte Gruppierungen da sind. Und natürlich ist es dann mit dem Sternchen nicht getan, sondern dann geht es um Strukturen, um Prozesse, was ja auch alles Dinge sind, die wir uns angucken und wo wir auch Fehler machen und wo wir auch weiße Punkte haben, wo wir uns immer wieder selber auch angucken und kritisch hinterfragen müssen. Also es ist nichts, wo wir quasi fertig sind, sondern das wird nie aufhören. Das ist wie dieses Biest der Unternehmensorganisation, ist das Biest von dauerhaft daran arbeiten, dass wir Vielfalt nicht nur behaupten, sondern tatsächlich auch ermöglichen.
Ja. Sehr gut. Und hier, Marie, ist dein Buzzword. Es sind die Lernquadranten.
Also Lernquadranten ist für mich natürlich total soziopositiv. Mhm. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum das für viele nicht so gelesen wird. Mhm. Weil wenn man sich Gedanken drüber macht, findet es immer und überall in unserem Leben, im Leben mit dem Hund und auch, wie ich jetzt seit über einem Jahr feststelle, im Leben mit Kind ständig und überall statt. Und wenn man weiß, wie die funktionieren sozusagen, dann ist einem in sämtlichen Lebenslagen sehr viel geholfen, mhm. weil man sich sehr viel Verhalten von anderen Individuen, egal ob zweibeinig oder vierbeinig, erklären kann damit.
Mhm. Und auch das eigene.
Ja, und auch das eigene, natürlich, absolut. Man lernt ja selber auch auf Basis von, das läuft gut und das eher nicht.
Genau. Und dein Buzzword, Nora, Veterinäramt.
Also, soziopositiv, immer dann, wenn es darum geht, das Tierschutzgesetz tatsächlich umzusetzen. Mhm. Ja, so, das ist einfach die Behörde, die Tiere in unserem Gesellschaftssystem schützt. Und ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass das ein unglaublich deprimierender, frustrierender Job sein kann, mhm. wenn du mit Menschen zu tun bekommst, denen Leben jenseits von Menschen einfach mehr oder weniger völlig egal ist. Also soziopositiv immer da, wo diese Arbeit, die getan werden muss und die letztendlich Tiere schützt, grandiose Sache. Sozionegativ dann, wenn, sagen wir es mal so,
vielleicht an den falschen Fronten kämpfend oder so?
Ja, es ist nicht nur an den falschen Fronten kämpfen, sondern na, überall da, wo vielleicht auch durch die Arbeit bedingt Kompetenzen nur in der Behörde selbst und nur im eigenen Beruf verortet werden, dann wird es schwierig. Und dann kommen da Aspekte wirklich von unnötiger Kompetenzrangelei dazu und auch zu einem gewissen Teil an Willkür, die einfach nicht gut sind und die keinem weiterhelfen und die kein fachliches und kein sachliches Fundament haben und die so. Und dann ist es schwierig. Ich würde bis heute immer behaupten, dass wir, und da stehe ich auch zu und da halte ich auch dran fest, wo immer wir können, wo diese Verankerung des Berufes im Tierschutzgesetz existiert, wo immer wir können, sind wir für Handreichung, sind wir für Zusammenarbeit, für Kooperationen, für Erleichterung von Arbeitsprozessen, für Entbürokratisierung, für all das. Und wir haben diese Kompetenzen, wir als kynologisch, als die Gesellschaft mit den Personen, die da drin sind, wir haben diese Kompetenzen. Und dann ist es einfach manchmal, dann hat sozionegative Kompetenzen, wo ich wirklich manchmal Distanzvergrößerung echt wirklich, also empfinde, weil es einfach nicht fair ist, was einem unterstellt wird, ja. Wie man behandelt wird. So, das ist so diese Komponente.
Ja, sehr gut.
Punkt.
Dann kommt als nächstes dein schnelles Buzzword für Karin und dein Buzzword ist Bulimie lernen.
Erstmal würde ich mich so ein bisschen von dem Wort abgrenzen, weil ich immer ein bisschen problematisch finde. Also Bulimie ist ja eine ernsthafte Erkrankung. Und sowas als Wort zu benutzen, um eine Lernstrategie zu beschreiben, würde ich erstmal Abstand von nehmen, weil da so eine Wertungsebene einfach mit reinkommen kann. Bulimie-Lernen beschreibt ja oft diesen Prozess, am Ende der Prüfung schnell sich Wissen anzueignen, um das dann einmal aufs Papier zu bringen und danach wieder zu vergessen. Das funktioniert mit dieser Art von Ausbildung, die wir anbieten, aber nicht, weil wir nicht jeden, das würde funktionieren, hättest du zur Anatomie eine Prüfung. Dann könntest du sagen, okay, ich knall mir das schnell rein, ich merke mir schon genug dafür, um durch die Prüfung zu kommen und dann gibt es das nächste Thema. Aber, Nora, wie viele Veranstaltungen haben wir? 42, 52?
Ja, das wären allein die Webinare sind schon so viel.
Ja, also es sind mehr. Das funktioniert nicht. Das am Ende zu sagen, ich schieße mir das rein, um das schnell wiederzugeben, weil das braucht einfach Zeit. Und natürlich kann man sagen, ich eigne mir, keine Ahnung, 80% im Verlauf der Ausbildung an und so ein, zwei Themen, die mag ich einfach nicht, die ziehe ich mir am Ende noch schnell rein, um die als reines Wissens-Input-Output irgendwie im Rahmen der Prüfung generieren zu können. Das funktioniert. Aber das würde einfach nur einen winzigen Teil, das ist eine Lernstrategie, die nur für einen kleinen Teil von Veranstaltungen genutzt werden kann und die nur für einen kleinen Teil der Prüfung relevant ist. Das ist einfach, sollte einem in der Vorbereitung bewusst sein. Ich spreche da auch in dem Einstiegswebinar bei Besser Lernen drüber. Wir Menschen neigen sehr dazu, dass Strategien, die uns in der Vergangenheit hilfreich erschienen sind, es müssen nicht die besten sein und es muss einem damit nicht gut gehen, aber wir haben damit irgendwie schon mal etwas bewältigt, da unreflektiert wieder drauf zurückzugreifen. Und deshalb starten wir die Ausbildung mit dem Besser-Lernen-Seminar, um euch so ein bisschen einen Reflexionsanstoß zu geben, jetzt vielleicht eine andere Strategie anzuwenden. Aber im Endeffekt weiß ich auch, dass man gerne in seine eigenen und in seine alten Handlungsmuster fällt. Es macht halt am Ende der Ausbildung viel, viel Stress. Wir hatten mal eine Volontärin, die beim Kennenlernen saß. Also Volontäre sind abgeschlossene, sind Menschen, die die Ausbildung bei uns abgeschlossen haben, die Folgejahrgänge in verschiedenen Aufgaben und Funktionen begleiten. Und die saß beim Kennenlernen und hat gesagt, egal was ihr macht, hört auf das, was Karen bei Besser Lernen sagt. Ich hatte so einen Stress am Ende der Ausbildung. Ich musste noch meinen Jahresurlaub verbraten und es war furchtbar. Und es macht dann auch Frust am Ende, ne? Ja. Weil man so viel Zeit investiert hat, um sich das noch schnell irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis zu schaufeln. Und dann spuckt man so einen winzigen Teil, ne? Ja. so ein Müh davon aus und der Rest ist dann einfach weg. Und das ist so viel verlorene Zeit und das wäre viel besser investiert, einfach auf vernetzte, anwendungsorientierte Lernstrategien zurückzugreifen. Ja.
Sehr gut. Meine letzte abschließende Frage an euch. Es ist ja jetzt der 8. Geburtstag von Kynologisch. Was wünscht ihr euch für die nächsten 8 Jahre für Kynologisch?
Mehr Zeit.
Mehr Zeit.
Mehr Zeit, ja. Mehr Stunden im Tag, bitte.
Ja. Also ich wünsche mir, dass wir, was wir, glaube ich, auch schon gemacht haben oder was wir immer tun, dass halt einfach diese Professionalisierung des Berufes Hundetrainerin oder auch angrenzende Bereiche einfach nochmal weiter voranschreitet. Also, dass das als richtiger Beruf wahrgenommen wird.
Und ich wünsche mir, dass wir daran Anteil haben.
Ja.
Konstruktiven. Und dass wir die ganzen Projektideen, die wir haben, alle umsetzen können.
Alle, die der letzten 8 Jahre und die der kommenden 8 Jahre.
Das werden viele werden.
Das werden viele. Oh Gott, ja. Wir brauchen gute HundetrainerInnen. Ist was, das werden wir immer weiter verfolgen. Es wird grandios.
Ich würde sagen, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser großartigen Podcast-Aufzeichnung und all eure Insider-Anekdoten und euer Wissen hier geteilt habt von der Gründung von Kynologisch. Und wir sprechen uns beim nächsten Geburtstag vielleicht wieder.
Danke, Sonja.
Macht's gut.
Ciao. Sonja, danke.
Tschüss. Tschüss.
Ich bin so froh, dass man Jennys Tonspur rausschneiden kann.
Atme ich laut?
Nein, du hast hinten dran Tatütata gehabt.
Hier kommt einfach jemand ins Bild gekrabbelt und legt gleich auf.
Es gibt noch so viele Anekdoten.
Nora!
Ja, sorry, aber jetzt habe ich plötzlich die Möglichkeit, mal einfach zu reden, ohne dass mir Karen in den Nacken atmet.
Karen hat halt gar nicht böse geatmet, oder? Schade.
Das Problem ist, dass ich krass, sorry, Sanja, dass ich krass eskaliere.
Wir haben immer noch irgendwas hinzuzufügen. Das ist ja so ein bisschen unser Problem.
Habe ich das so gesagt? Kann ich mich gar nicht erinnern. Das war nach dem dritten Wein, wa? What happens at the Stammtisch stays at the Stammtisch.
Okay, das war jetzt aber echt ein apokalyptischer Blick.